Herzlich willkommen beim Visora-Podcast. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für smarte Finanzentscheidung, Schutz und Sicherheit. Benedikt, Dennis und Dominik von der Visora sprechen für euch miteinander über wichtige Versicherungs- und Finanzthemen. Sie liefern euch Plan A, damit ihr Plan B nicht braucht. Los geht's mit der neuen Folge und euch viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Visora-Podcasts. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für kluge Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Im letzten Beitrag in Folge 28, Ende April, ich glaube 21. April ist sie rausgekommen, habe ich bereits mit Dominik über das Thema der Beihilferestkostenversicherung gesprochen, also der Krankenversicherung der Beamten. Dabei ging es im Kern um die Systemunterschiede im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung gegenüber der privaten Krankenversicherung und dann wiederum auch im Bereich des Beihilfeanspruchs, den man halt haben kann, sowie die Umsetzung letztlich im Bereich der Gesundheitsprüfung und wie man diese vielleicht im Detail machen sollte, damit man auch wirklich vernünftigen Versicherungsschutz erhält. Wer die Folge also noch nicht gehört hat, hört gerne einmal rein, weil das ist letztlich die Basis des zweiten Teils heute, wo wir damit fortfahren wollen. Ja, und damit eigentlich jetzt auch schon genug der Vorrede meinerseits. Dominik ist hier, ihm gehört die Bühne. Und weiter geht's mit Teil 2 zum Thema der privaten Krankenversicherung für Beamte oder der Beihilferestkostenabsicherung. Dominik, hallöche.
Hallo Benedikt, vielen Dank und auch viele Grüße an alle Hörer da draußen. Ja, dann wollen wir doch direkt mal in den zweiten Teil starten. Wir hatten beim letzten Mal den Podcast mit der Fragestellung geschlossen, was man denn tun kann und ob man überhaupt etwas tun kann, wenn man nun in die private Krankenversicherung wechseln möchte, dies aber aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Und ja, für solche Fälle hat man sich eine Sonderlösung überlegt, die sogenannte Tariföffnungsklausel, im Folgenden kurz TÖC genannt. Grundsätzlich hat die TÖC genau die besagte Aufgabe, den Personen einen Zugang in die private Versicherungswelt zu geben, welche auf normalem Wege keinen Versicherungsschutz erhalten können. Wie üblich ist das aber mal wieder an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Es muss sich um die erste Verbeamtung handeln, beziehungsweise die jeweilige Person ist zum ersten Mal beihilfeberechtigt. Die Nutzung der TÖC muss innerhalb von maximal 6 Monaten nach der Verbeamtung beantragt werden. Es darf vorher keine private Vollkostenversicherung bestanden haben und man darf im Vorfeld nicht seine Anzeigepflicht bei einem PKV-Anbieter verletzt haben. Dies inkludiert übrigens auch private Krankenzusatzversicherungen. Wie in Deutschland üblich gibt es diesbezüglich noch diverse Sonderregelungen, aber das sind so die zentralen Punkte, die dort zu nennen wären. Wer es genau wissen möchte, darf sich gerne die frei verfügbare 13-seitige Broschüre vom Verband der privaten Krankenversicherung runterladen.
Oder sich alternativ natürlich auch von dir, von uns umfangreich beraten lassen.
Grundsätzlich natürlich ja, klar, mit einem kleinen Aber, da komme ich später aber noch zu. Kommen wir erstmal zum Personenkreis, der die TÖC für sich nutzen kann. Da wäre natürlich erstmal die frisch verbeamtete Person zu nennen, logisch. Aber die TÖC greift auch für beihilfeberechtigte Angehörige. Nehmen wir mal als Beispiel eine männliche verbeamtete Person, bereits vor der Verbeamtung verheiratet und mit 2 Kindern. Er bekäme dann 70% Beihilfe wegen der 2 Kinder, sein Ehegatte ebenfalls 70% und die Kinder bekommen 80% Beihilfe. Mit Aussendigung der Verbeamtungsurkunde hat nun jede einzelne Person, vollkommen unabhängig voneinander, die Möglichkeit, die TÖC für sich zu nutzen. Je nachdem, wie sich die Gesundheit der einzelnen Person halt darstellt. Andersherum, die gleiche Konstellation, aber die Verbeamtung besteht schon und die Heirat findet nach der Verbeamtung statt. Mit der Heirat erlangen dann der Ehegatte und die Kinder den Beihilfeanspruch und im Zuge dessen auch die Möglichkeit, die TÖC für sich zu nutzen. Für viele Familien hat man hiermit ein Instrument geschaffen, um für vergleichsweise wenig Geld, also hauptsächlich wegen dem Beihilfeanspruch, eine vollwertige private Krankenversicherung zu installieren.
Und wie ja immer so ist, hat die Medaille immer 2 Seiten im Leben, also wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt doch sicherlich auch Nachteile, oder?
Das ist nicht zu leugnen. Damit diese aber auch im passenden Kontext stehen, lass mich kurz die Vorteile der TÜRK ausführen. Wir halten also erstmal fest, die Gesundheitsprüfung spielt keine Rolle. Man wird in jedem Fall in dem jeweiligen Tarif aufgenommen und es gibt keine Leistungsausschlüsse und auch keine speziell erhöhten Selbstbehalte oder der ähnliches. Also ganz platt formuliert, sofern man die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, steht dem nichts mehr im Wege. Nun zu den nicht unerheblichen Nachteilen. Es ist in jedem Fall ein Beitragszuschlag von 30% auf den Normaltarif zu zahlen. Dies ist die Höchstgrenze und in der Theorie ist es den Anbietern freigestellt, einen geringeren Zuschlag zu kalkulieren.
Und? Kommt die Theorie auch manchmal zum Tragen?
Ich sag mal so, ich habe das noch nicht erlebt und werde es vermutlich auch nicht. Also die 30% Zuschlag, die sind grundsätzlich einfach zu akzeptieren. Weiter im Text. Leistungserhöhende Zusatzbausteine sind mit wenigen Ausnahmen nicht abschließbar.
Das wirst du wohl vermutlich mal etwas ausführen müssen, weil ich denke, die wenigsten können was mit dem Begriff alleine leistungserhöhende Zusatzbausteine anfangen. Noch dazu sich vorstellen, welche das denn sind.
Nun, vereinfacht dargestellt hat man ja in der Regel eine Art Grundtarif mit einem gewissen feststehenden Leistungspaket. Sagen wir mal als Beispiel, der Grundtarif hat 70% Erstattung für Zahnersatz. Im stationären Bereich haben wir Mehrbettzimmer ohne Chefarzt und im ambulanten Bereich haben wir keinerlei Leistung bei Eilpraktikern. So, diese feststehende Leistung kann man dann über diverse Zusatztarife auf ein höheres Leistungsniveau bringen. Sagen wir mal zum Beispiel 90% Erstattung für Zahnersatz, Einbettzimmer der Chefarzt und Heilpraktikerleistung nach Hufeland-Verzeichnis. Diese besagten Zusatztarife sind dann innerhalb der TÜRK leider nicht verfügbar. Das geht sogar so weit, dass manche Anbieter im Rahmen der TÜRK sogar Tarife untersagen, die eigentlich gar keine Gesundheitsprüfung vorsehen. Zum Beispiel der Beitragsentlastungstarif wäre hier zu nennen. Hintergrund ist, dass man die Nutzung der TÜRK eher unattraktiv gestalten möchte.
Okay, ja, wenn ich das jetzt höre, habe ich direkt noch mal ein paar mehr Fragen. Erstens, sind die Anbieter denn verpflichtet, die Tariföffnungsklausel anzubieten? Und ist denn dieser reduzierte Versicherungsschutz gegenüber natürlich einer Normalannahme denn der bessere Weg, ja, gegenüber halt auch der gesetzlichen Lösung? Man könnte ja auch einfach, wie wir ja letztes Mal schon ausgeführt haben, in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben.
Berechtigte Fragen, das kann ich schon mal vorschieben, aber der Reihe nach. Gibt es eine Verpflichtung für die TÜRK? Nein, das ist ein freiwilliges Angebot der jeweiligen Krankenversicherer. Dies ist durchaus auch als weiterer Nachteil zu werten, denn längst nicht alle Versicherer bieten die TÜRK an. Es sind zwar große und bekannte Namen dabei, wie zum Beispiel AXA und DBK, zum Beispiel die Barmenia, ein unseres Erachtens sehr renommierter Anbieter, hat sich kürzlich aus der TÜRK zurückgezogen. Die Auswahl ist zwar immer noch groß, es sind Stand jetzt aber 16 Versicherer und es fehlen halt ein paar. Ist die TÜRK immer noch besser als gesetzlich? Meines Erachtens eindeutig ja, da es einige Tarife gibt, die auch in der Basisausgestaltung deutlich mehr bieten, als eine gesetzliche Kasse leisten kann. Natürlich können sich die gesetzlichen Leistungen im Laufe der Zeit auch noch verbessern, aber politisch geht das gerade eindeutig in eine ganz andere Richtung. Und unterm Strich ist also auch innerhalb der TÜRK die Wahl einer Beihilfe-PKV der bessere Weg.
Okay. Das habe ich verstanden. Wenn ich mir jetzt mal versuche, den Versicherer hineinzuversetzen, dann habe ich ja letztlich auch als Versicherer die Aufgabe, ja, über Antragsfragen, über Tarifgestaltung, ich sage mal, eine gewisse Selektion vorzunehmen und mein Versicherungskollektiv, also den Bestand, so auszuwählen, dass auch eine langfristige Bezahlbarkeit der Leistung sichergestellt ist. Das liegt ja sowohl im Interesse, na klar, des Versicherers, den ich jetzt hier gerade darstelle, natürlich aber auch im Interesse der versicherten Gemeinschaft, also des Kollektivs. Jetzt gehen wir doch mal davon aus, dass alle Personen, die die Tariföffnungsklausel nutzen müssen, vermutlich ja auch deutlich höhere Gesundheitskosten verursachen, weil sonst würden sie ja vielleicht auch eine Normalannahme bekommen, als eben der kalkulierte Durchschnitt. warum sollte dann ein Versicherer eigentlich auf freiwilliger Basis diese Zugangslösung anbieten, die ja letztlich die Gesamtkalkulation des Kollektivs, naja, ich sag mal, zumindest gefährden könnte? Also ist es nicht auch nachvollziehbar, dass wir gar nicht alle Versicherer im Rahmen der TÖCFIN oder sich eine Barmenia beispielsweise zurückgezogen hat?
Sehr gute Frage, die sich leider so nicht hundertprozentig beantworten lässt. Geschäftspolitische Überlegungen dürften hierbei eine große Rolle spielen. Letzten Endes bietet die TÖC halt für den jeweiligen Versicherer eine Zugangsmöglichkeit zu einem Markt, der in Deutschland vergleichsweise groß und auch lukrativ ist, beziehungsweise lukrativ sein kann. Und über die jeweilige Tarifkalkulation kann natürlich auch ein Stück weit gesteuert werden, wie sehr sich nach oben abweichende Gesundheitskosten, also in Bezug auf den Durchschnitt, auch auf das Kollektiv auswirken. Und als Ultima Ratio, wenn man eine Fehlentwicklung bemerkt, kann man ja natürlich immer noch aus der TÖC austreten. Das hätte ja auf die Bestandsversicherten auch keine negativen Auswirkungen. Das bringt mich zu folgendem abschließenden Punkt. Wie wir schon festgestellt haben, möchten die jeweiligen Versicherer den Zugangsweg über die TÖC nicht allzu attraktiv gestalten. Und das gilt auch für uns Makler. Denn für die Vermittlung einer Krankenversicherung innerhalb der TÖC erhält der Makler keinen Cent Vergütung.
Ja, Luft und Liebe, ja, reicht vielleicht hier und da, aber nicht zum Leben. Kein Cent ist schon ein bisschen wenig. Ist denn dafür der Arbeitsaufwand auch deutlich kleiner? Also sagen wir vielleicht, ich sag mal, in so einer halben Stunde, guten Stunde abgearbeitet, so ein paar Häkchen setzen, fertig ist?
Also in der Theorie könnte man das tatsächlich so gestalten, ja. Man könnte einfach sagen, ja, lieber Kunde, in solchen Fällen nehmen wir dann immer den folgenden Tarif, hier ist der Antrag und ein bisschen Hintergrundinfo. Tschüss und viel Spaß damit. Das könnte man so machen. Das wäre aber sowohl haftungstechnisch fragwürdig als auch schlichtweg nicht unser Stil. Wir nehmen das Thema sehr ernst und möchten, dass die jeweilige Person im Optimalfall dauerhaft zufrieden mit der Wahl des jeweiligen Versicherungsschutzes ist. Das inkludiert halt auch einen Beratungsprozess, der mindestens 10 Stunden Bearbeitungszeit in Anspruch nimmt. Und bei der Nutzung der TÖC können wir dies nur im Rahmen einer Honorarvereinbarung auch entsprechend gewährleisten. Also unterm Strich, wir bieten jedem, der möchte, eine professionelle Beratung mit den aktuellsten Tools und einem hohen Grad an Individualität an. Im Falle der TÖC muss das jedoch auch separat bezahlt werden.
Na gut, wie schon gerade gesagt, Luft und Liebe alleine geht halt nicht. Leistung muss halt auch bezahlt werden. Und ja, wer vielleicht billig kauft, kauft oft genug zweimal. Wobei das in diesem Falle schlichtweg ja nicht möglich wäre, weil wir hatten ja vorhin die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und wer sich hier einmal nicht passend entschieden hat, kann sich vermutlich auch nicht mehr zumindest im Rahmen der Tariföffnungsklausel umentscheiden. Ja, und dementsprechend haben wir natürlich hier dieses Modell der Honorarvermittlung. Wobei, wie gesagt, ein Arzt oder ein Rechtsanwalt arbeiten ja letztlich an der Stelle auch nicht umsonst. Und wer da Näheres wissen möchte und so, kann sich ja auch gerne an uns, an dich wenden. Dann können wir mal über die Konditionen für die Honorarvermittlung der Tariföffnungsklausel sprechen.
Ja, genau. Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und alles Weitere ergibt sich dann im Einzelgespräch. Genau.
Gut, ich würde sagen, Tariföffnungsklausel war jetzt schon relativ umfassend. Mal weg davon. Genau, wie läuft denn der Beratungsprozess in unserem Hause so möglichst praxisnah ab? Genau, dass wir da zumindest einmal so einen Überblick haben. Wir sind jetzt ja durch die Themen Krankenversicherung und System gerauscht, wir sind durch Gesundheitsfragen gerauscht, wir haben die Besonderheit der Tariföffnungsklausel angesehen. Wenn jetzt jemand von unseren Hörern und Hörerinnen auf die Idee kommt, Mensch, gefällt mir alles bisher, worauf muss ich denn einstellen, wie geht's los, wie geht's weiter, was machen wir so?
Also grundsätzlich wie bei biometrischen Risiken üblich, also das inkludiert halt Krankenversicherung und Lebensversicherung im Allgemeinen, dann steht am Anfang des Beratungsprozesses immer die Erfassung des aktuellen Gesundheitsstatus. Tarifliche Details, Vertragswünsche und Vorstellungen werden zwar grob angerissen und auch notiert, aber nicht en Detail ausgeführt, da ohnehin fast alles von der entsprechenden Gesundheitsprüfung abhängt. Diesbezüglich nutzen wir seit einigen Jahren ein voll digitales Erfassungssystem, Der geneigte Interessent kann dann einfach seine Daten in eine Art interaktive PDF eintragen und diese wird dann an uns zurückgespielt. Es gibt einen allgemeinen Fragebogen und diverse Detailfragebögen mit Konzentration auf bestimmte häufig wiederkehrende Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Wirbelsäulenerkrankungen oder Allergien. Der gesamte Prozess ist natürlich DSGVO-konform gestaltet und die Weiterleitung der Gesundheitsdaten läuft selbstverständlich anonym. Parallel versenden wir als eine Art Beratungsbasis eine sehr ausführliche E-Mail mit vielen grundsätzlichen Informationen zum Themenkomplex der privaten Krankenversicherung. Auch in dieser Mail geht es weniger um tarifliche Details, sondern eher um Gesetzmäßigkeiten, Systemunterschiede, Möglichkeiten. Der Systemwechsel in die private Krankenversicherung ist keine der Frage, ausdrücklich nicht. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, dass die jeweilige Person auch die Konsequenzen versteht, mit allen Vor- und Nachteilen. Das wäre so grob der erste Schritt, der in der Regel vollständig über meinen Schreibtisch läuft.
Okay, und diese Risikovoranfrage, also anonyme Klären der Versicherungsfähigkeit, an wie viele Versicherer wird die, normalerweise zumindest so ausgesteuert, um ein vernünftiges Meinungs- und Votumsbild zu bekommen?
Ja, das ist unterschiedlich und hängt auch von den vorab besprochenen Inhalten ab. Aber ich sage mal so normalerweise so 5 bis 10 Anbieter. Mehr als 10 Anbieter anzufragen ist in aller Regel wenig zielführend. Es gibt gewisse Erfahrungswerte, bei welchem Anbieter sich eine Anfrage in Situation XYZ lohnt. Und ergänzend haben wir auch noch Zugriff auf Tools für eine ungefähre Voreinschätzung. Und auf Basis der Rückmeldung der angefragten Versicherer ergibt sich dann ein gewisses Bild mit gewissen Optionen und ich bereite dahingehend das Folgegespräch vor. Nachdem in der bisherigen Korrespondenz eher die Grundlagen vermittelt wurden, geht es in diesem Termin dann um die konkrete Ausgestaltung und die sich daraus ergebenden Fragestellungen.
Okay, und an dem Termin machen wir ein bisschen Personenwechsel, sozusagen Gesprächspartnerwechsel, weil den übernehme ich dann in der Regel, richtig?
Ja, genau. Das ist so die aktuelle Arbeitsaufteilung, die wir uns überlegt haben. Ich mache den Innendienst und du machst den Außendienst, wenn man es darauf runterbrechen möchte. Aber ja, genau.
Genau, perfekt. Super. Dann hat man ja schon mal einen Ausblick über die ersten Schritte. Dann in der Folge daraus, wie du ja gesagt hast, ergeben sich dann daraus ergebende Fragestellungen. Letztlich natürlich auch vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten, weil in dem Gespräch gehen wir dann ja nochmal in die Tiefe, was ist überhaupt möglich gesundheitlich und dann, was kann man auf der Basis möglich machen? Und wie sehen die Gestaltungsmöglichkeiten für den Interessenten aus? Was kann er präsentiert bekommen? Welche Möglichkeiten hat er? Welche Anpassungen kann er noch vornehmen?
Ja, der Part ist an der Stelle ein kleines bisschen trocken, aber das schaffen wir dann schon. Also grundsätzlich liegt bei jedem Anbieter die folgende Struktur vor. Entweder gibt es einen sogenannten Kompakttarif, in welchem die Leistungen für ASZ, ambulant, stationär und Zahn, quasi als bündelt hinterlegt sind. Oder aber die drei Teilbereiche haben einen jeweils einzelnen Tarif, der ausschließlich und jeweils Leistungen für ambulant, stationär und dental, also ASZ, beinhaltet, also quasi das gleiche nur aufgeteilt. Das wird von jedem Versicherer ein kleines bisschen unterschiedlich gehandhabt und das ändert sich ganz gern mal mit der Tarifgeneration auch mal. Da gibt es auch keine feste Regel. Ergänzend zu der Aufteilung nach Leistungsarten wird auch nach Leistungsstufe unterteilt. Wir erinnern uns kurz, die Beihilfeverordnung sieht diverse Beihilfestufen vor. Hauptsächlich begegnen einem 50%, 70% und 80%. Und daher gibt es in der Regel eine 20%ige und eine 30%ige Tarifvariante, aus denen dann der nötige Gesamtversicherungsschutz quasi zusammengebaut wird.
Okay, kurzer Einschub in der theoretischen Abhandlung. Wer jetzt mit diesen Prozentwerten, den Stufen bei der Beihilfe vielleicht noch so seine Schwierigkeiten hat, der hat nicht in Teil 1 reingehört, sollte das dann machen, wie zu Anfangs schon gesagt. Denn da haben wir das behandelt und erklärt, wie die Systematik funktioniert und dass es auch je nach Bundesland und Beihilfeverordnung ein paar individuelle Unterschiede gibt.
Ja, genau. Für ein zusammenhängendes Bild kann ich jedem nur empfehlen, die beiden Folgen direkt nacheinander zu hören. Das ist an der Stelle hilfreich. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen jungen Beamten ohne Kinder und unverheiratet. Hier finden wir dann ein typisches Grundgerüst. Einen Kompakttarif mit 20% für ASZ, dann ergänzend einen Kompakttarif mit 30% für ASZ und immer mit dabei die Pflegepflichtversicherung, kurz PVB. Das wäre so das absolute Mindestmaß und ist auch noch vergleichsweise übersichtlich. Welche ergänzenden Möglichkeiten gibt es denn, um den Versicherungsschutz aufzuwerten? Nun, hier muss ich vergleichsweise allgemein bleiben, da jeder Anbieter sein eigenes Süppchen kocht. Aber ich glaube, ich kann schon eine gute Vorstellung davon vermitteln, wie sowas ungefähr aussehen kann. Also, je nach Tarifstruktur und dem fest verankerten Leistungsumfang gibt es für die drei Bereiche ASZ, ambulant, stationär, Zahn, einen Steigerungstarif. Also zum Beispiel von 70% Zahnersatz auf 90%, von Mehrbettzimmer auf Einbettzimmer plus Chefarzt oder ergänzende Leistung beim Heilpraktiker. An dieser Stelle muss man aber ganz nach Anbieter und Tarifstruktur individuell schauen, was man da möchte und was angeboten wird. Ganz, ganz wichtig und in jeder Beratung unverzichtbar ist der sogenannte Beihilfeergänzungstarif. Der Tarif ist zum einen vergleichsweise günstig und zum anderen gleicht der Tarif Deckungslücken bzw. Differenz zwischen Beihilfeleistung und privater Absicherung aus. Je nachdem, wie hochwertig der private Teil gewählt wurde, ist diese Differenz schon ziemlich erheblich. Also den Tarif bitte immer mit berücksichtigen. Ebenfalls vergleichsweise wichtig empfinde ich den sogenannten Beitragsentlastungstarif, kurz BET. Denn damit kann man dem deutschen Lieblingshobby nachgehen. Das da wäre?
Ich vermute Steuern sparen, weil das würde jetzt auch sinnhaft zu dem BET passen.
So ist es. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um einen in der Krankenversicherung integrierten Sparplan mit dem Clou, dass die eingezahlten Beiträge steuerlich absetzbar sind, aber die Auszahlungen steuerfrei sind, da diese innerhalb des Tarifes passieren. Die Funktionsweise ist recht simpel. Je nach Einstiegsalter in den Tarif erhält man pro Euro Beitrag eine vorher festgelegte garantierte Beitragsentlastung ab 65. Ein üblicher Wert für einen durchschnittlichen Beamten ist hier ein Verhältnis von, sagen wir mal, 1:3. Also für 50 Euro zusätzlichen Beitrag wird mit 65 der Gesamtbeitrag um 150 Euro reduziert. Wegen der steuerlichen Absetzbarkeit spürt man von den 50 Euro aber deutlich weniger, was die Nummer unterm Strich sehr attraktiv macht. Weiter ins Detail gehen ergibt hier jetzt keinen Sinn, da wieder jeder Versicherer seinen Tarif leicht anders gebaut hat, aber die grundsätzliche Funktionsweise ist ziemlich ähnlich.
Ja, das klingt ja schon erstmal gut und letztlich nimmt dieser Tarif natürlich auch die größte Sorge, die die Leute haben, Beitragssteigerung im Alter, dass man da zumindest eine Kalkulationsbasis hat. Vielleicht aber noch, weil mir ist bekannt, aber nochmal hier für einen Interessenten schon mal zu sagen, hat der Tarif dann auch Nachteile, über die man zumindest immer informieren sollte, so gut das klingt.
Tatsächlich wäre da ein Punkt zu nennen, ein BET ist grundsätzlich ziemlich unflexibel. Man kann dort nicht wie bei einer freien Fondspolice einfach Geld entnehmen oder den Beitrag beliebig anpassen, erhöhen, reduzieren, was auch immer. Entnahmen und Auszahlungen sind da nicht möglich und eine gewisse Anpassbarkeit ist zwar vorhanden, aber die ist schon ziemlich begrenzt. Eine Fondspolice der dritten Schicht wäre hier deutlich flexibler und im Grunde genommen kann die auch den gleichen Zweck erfüllen, jedoch ohne den dargestellten Steuervorteil. Zudem kann man die ständige Verfügbarkeit des Kapitals auch als Nachteil betrachten, weil es möglicherweise Begehrlichkeiten weckt. Ich kenne aus meinem Alltag diverse Beispiele, wo ein gut laufender Vertrag letztendlich platt gemacht worden ist, weil mal wieder der Garten aufgehübscht werden musste oder irgendwie sowas. Da wurde dann ein langjähriger Sparvorgang für einen kurzfristigen Effekt geopfert. Das kann einem bei einem BET so nicht passieren. Insofern hat alles so seine zwei Seiten. Kommen wir nun zu den sinnvollen, aber grundsätzlich optionalen Zusatztarifen. Da wären die folgenden zu nennen. Krankenhaustagegeld, das kann man schon machen. Das kostet auch nicht viel. Man kann darüber die Zuzahlung von 10 Euro abdecken oder gegebenenfalls ergänzende Nebenkosten. Kleinem Tagessatz 10, 20 Euro, da kann man drüber nachdenken. Aber vom Grundsätzlichen her ist der Tarif eher als optional zu betrachten. Auslandsreise-Krankenversicherung. Dieser Baustein ist dann besonders wichtig, wenn der Haupttarif für diesen Bereich keine Leistung vorsieht. Das ist ab und zu der Fall. Ansonsten kommt es auf die genaue Situation an, muss man sich ansehen. Optionstarife. Grundsätzlich kann es nie schaden, wenn man sich Optionen auf eine Höherversicherung offen hält. Oftmals ist diese Leistung aber auch im Haupttarif fest mit verankert. Insofern kommt es auch hier auf den Kontext an. Abschließend noch ein Zusatzbaustein, der sehr gerne vernachlässigt wird, aber in Zukunft vor sehr hohen Kosten schützen kann, das Pflegetagegeld. Ich verstehe natürlich, dass das Thema Pflege bei einer frisch verbeamteten Person noch in relativ weiter Ferne liegt, aber grundsätzlich rate ich jeder Person, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, bevor ein Gesundheitszustand einen Abschluss erschwert oder verhindert. Und das wäre es dann im Grunde auch schon. Wie gesagt, das war jetzt eher eine allgemeine Übersicht, die natürlich nicht die Feinheiten jedes Anbieters und jedes Tarifes wiedergeben kann. Aber ich glaube, für das grobe Verständnis passt das schon. Oder fehlt dir noch was Spezielles, Benedikt?
Nee, ich glaube, so das Gröbste ist. Pflege finde ich ja auch sehr wichtig und oft vergessen eben an der Stelle. Beitragsentlastungstarif, also BET, könnte man vielleicht noch ergänzen, dass man natürlich auch eine Fondpolice in der ersten Schicht als Basisvorsorge machen könnte und hätte vielleicht auch noch einen steuerlichen Vorteil. Gibt aber Gründe, warum wir das nicht so ganz ideal finden. Das muss man genau gegenüberstellen. Auch da kommt es wieder auf die individuelle Situation an. Ja, und zu guter Letzt, was natürlich jetzt bei dieser Aufzählung gänzlich fehlte und es sicherlich als Baustein gibt, ist das sogenannte Krankentagegeld. Das hattest du jetzt nicht erwähnt. Ich gehe aber einfach auch davon aus, weil wir ja diese Folge speziell unseren Beamtenanwärtern oder zukünftig verbeamteten Kundinnen und Kunden widmen, dass wegen der 100%igen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beim Beamten das jetzt ja auch an der Stelle nicht sinnvoll wäre oder notwendig.
Ja, das will ich so bestätigen, das ergibt hier in diesem Kontext keinen Sinn.
Gut, dann passt es ja und so habe ich es mir auch gedacht und dann hat man hier sicherlich schon mal einen super Überblick erhalten. Es gibt noch so, ich habe es vorhin auch schon mal so angerissen, irgendwo ein bisschen natürlich den Elefanten im Raum, das Thema Beitragsanpassung. Kontext BET hatte ich ja angerissen, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was ja seltener angesprochen wird oder die Gemüter so erhitzt, wie wenn privatversicherte Personen ihre jährliche Information erhalten und das begleitet wird von einer Beitragssteigerung. Ja, also je nachdem, wie man fragt, haben ca. 90% vor den explodierenden Beitragskosten im Alter Angst. Das ist auch oft ein Grund, warum Leute skeptisch sind. Ich weiß nicht, ob ich die gesetzliche verlassen will, weil es soll ja im Alter unbezahlbar werden. Was würdest du, was entgegnen wir, ich sag mal, diesem Mythos, dieser These und was kann man möglicherweise auch machen, um das zu verhindern?
Also ich sag mal, wirklich verhindern kann man Beitragsanpassung nicht und im Grunde genommen ist das auch nicht weiter tragisch. Ohne Beitragsanpassung wäre das System auf Dauer nicht finanzierbar, schon allein wegen der Inflation.
Inflation, steigende Lohnkosten und ähnliches. Bevor es aber, ich sag mal, bei dieser knappen Aussage bleibt, die vielleicht auch ein bisschen provokativ formuliert ist und wir jetzt irgendwelche E-Mails bekommen, weil das jemanden in den Fingern zuckt, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen und erklären und das, ich meine, das ist uns ja bekannt, es vielleicht auch Mittel und Wege gibt, zumindest planerisch darauf einzugehen.
Also klar sind Beitragsanpassungen grundsätzlich ärgerlich und sofern diese Überhand nehmen, kann das zu einem echten finanziellen Problem werden. Das will ich gar nicht in Abrede stellen und wollte ich an der Stelle auch nicht weiter beschuldigen. Punkt. Im Rahmen der Beihilfe PKV ist das Problem in aller Regel jedoch deutlich kleiner als innerhalb der normalen privaten Krankenversicherung, die halt ohne den entsprechenden Beihilfezuschuss auskommen muss. Wir erinnern uns wieder an die erste Folge. Der Pensionär erhält 70% Beihilfe und muss nur 30% privat absichern. Das schlägt sich natürlich auch deutlich im Beitrag nieder. Wir rechnen in der langfristigen Betrachtung mit 3-5% Beitragsanpassung pro Jahr. Damit ist man auf der sicheren Seite und hat in der Regel noch etwas Puffer. Auch hier gibt es Ausreißer nach oben, aber auch tatsächlich nach unten. dabei Beamten mit einer regelmäßigen Gehaltssteigerung zu rechnen ist, also höhere Besoldungsgruppe, neue Erfahrungsstufe, generelle Anpassung der entsprechenden Besoldungstabelle, ist diese Anpassung in aller Regel auch finanziell leistbar. Im Folgenden mal ein kleines Beispiel aus meinem persönlichen Alltag. Mein alter Herr, seines Zeichens Pensionär, beschwert sich immer wieder, wie teuer seine Krankenversicherung doch geworden ist. Man wäre ja schon bei 500 Euro im Monat angekommen. Wohlgemerkt, der Herr ist 78 und gemessen an der Person, die er erhält und die natürlich verdient hat, sind die 500 Euro problemlos leistbar und geradezu günstig. Natürlich ist dieser Fall sicherlich nicht allgemeingültig, soll an dieser Stelle aber auch nicht verschwiegen werden.
Okay, ich verstehe, das Problem ist vorhanden, aber vielleicht in geringem Umfang, als man es von der normalen privaten Krankenversicherung her kennt. Es wird gemeckert, es wird sich beschwert. Es gibt ja auch die Horrorbeispiele, wie teuer so eine private Krankenversicherung im Alter geworden ist, trifft aber eben die in unserem Szenario oder in dieser Folge zumindest bezogen auf die verbeamteten privaten Krankenversicherten nicht wirklich zu. Und ja, dementsprechend kann man da schon per se beruhigter sein. Aber es gibt ja auch noch Möglichkeiten, um den Beitrag vielleicht auch bezahlbar zu gestalten. Wir haben ja schon gerade eben so immer am Rande dieses Thema BET gehört und vielleicht auch noch andere Wege. Was, wenn da noch so Möglichkeiten?
Also grundsätzlich würde ich hier zwei Situationen unterscheiden. Einmal die Möglichkeiten vor dem Vertragsabschluss, also wenn man so möchte, in der Planungsphase oder Beratungsphase. Und einmal natürlich nach dem Vertragsabschluss während der Vertragslaufzeit. Und vor dem Vertragsabschluss kann man mit der Wahl des Versicherungsschutzes und der Anbieterwahl einen direkten Einfluss nehmen. Man kann zum Beispiel ab Beginn den besagten Beitragsentlastungstarif, den du auch schon entsprechend erwähnt hast, mit inkludieren oder sich eingehend mit den jeweiligen versicherungstechnischen Kennzahlen auseinandersetzen und die Anbieterwahl dahingehend steuern. Nach dem Vertragsabschluss gibt es natürlich immer noch das Tarifwechselrecht nach § 204 VVG. Hier muss man aber ganz genau hinschauen, ob gegebenenfalls der neue preisgünstige Tarif auch die Leistungen bietet, die man sich auf Dauer vorstellt. Und man kann natürlich immer schauen, ob man den einen oder anderen Baustein nun doch nicht so dringend benötigt, wie früher mal angenommen. Aber da sollte man sehr gut drüber nachdenken und sich den Konsequenzen letzten Endes bewusst sein.
Okay, das alles spielt jetzt beim selben Versicherungsunternehmen sich ab und ja, wie stehst du denn zu einem kompletten Anbieterwechsel?
Das höchstens als Ultima Ratio in Ausnahmefällen. Wenn jetzt der Vertrag noch nicht allzu alt ist und gravierende Mängel aufweist, die sich auch nicht mehr beheben lassen und auch noch gleichzeitig ein sehr guter Gesundheitszustand vorliegt, dann kann das schon mal eine valide Lösung sein. In unserem Arbeitsalltag ist das allerdings eher selten der Fall und es bedarf auch immer einer sehr, sehr genauen Prüfung. Besten durch separate Experten auch.
Okay, gut. Also alles klar, dann würde ich sagen, reicht das sicherlich auch erstmal als Ausführung in diesem Segment des Beratungsprozesses. Ich habe auch gerade mal auf die Uhr geschaut. Bei 35 Minuten sind wir doch ein bisschen schon lang in der Zeit unterwegs. Daher nochmal so ein paar Gedanken oder abschließend dann zum Thema Beitragsanpassung. Was möchtest du uns da noch mitgeben?
Ja, vielleicht der folgende Gedanke. Gerade im Alter ist eine hochwertige Krankenversicherung wichtiger denn je. Denn der absolute Großteil der Gesundheitskosten entsteht genau dann, wenn der Körper alles bedingt langsam abbaut. Das kann man auch kaum verhindern, das ist halt der Lauf der Dinge. Innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung bin ich nun davon abhängig, wie der Gesetzgeber den Leistungskatalog gestalten möchte. Da habe ich dann auch kein Mitspracherecht. Wenn die Leistung, die ich gerade haben will, rausfliegt, dann fliegt die raus und zwar egal, wie viel Beitrag ich gerade bezahlen muss. Und genau das passiert in der privaten Krankenversicherung eben nicht. Und ich persönlich würde dann lieber eher den höheren Beitrag zahlen und die dafür bessere Versorgung erhalten, die man im Alter wirklich nun sehr gut gebrauchen kann.
Okay. Das nehmen wir doch mal als Fazit. Ich habe ja noch, bevor wir zum Schluss kommen, einen letzten Punkt auf meiner Liste stehen und notiert. Ja, ich sag mal so Entscheidung fürs Leben. Ja, möchtest du das vielleicht noch mit dem Stichwort vielleicht noch irgendwie was anfangen und das ein bisschen ausführen?
Also im Grunde möchte ich mit dieser Formulierung nur die Langfristigkeit und die große Tragweite der Entscheidung betonen, die man mit dem Wechsel in die private Versicherungswelt trifft. Die Phrase ist meines Erachtens auch nicht übertrieben, denn eine Krankenversicherung begleitet einen halt auch ein ganzes Leben lang. Man sollte und darf das Thema nicht unterschätzen und eine Entscheidung, die man übers Knie bricht, hat an dieser Stelle das Potenzial, dass man sie später bitter bereut. Daher, ich empfehle jedem, das gut zu überdenken und im Zweifelsfall darf man sich auch gerne an uns wenden.
Okay, super. Das finde ich ist irgendwie ein passendes Schlusswort. Dominik, danke dir.
Immer gerne.
Und ja, dann soll es das tatsächlich jetzt auch für heute gewesen sein. Wie immer gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, genau, dann schickt sie doch Leute, die es gebrauchen können. Lasst uns natürlich Likes, Sterne, Herzchen, was auch immer da, je nachdem, was der Podcast-Player eurer Wahl hergibt. Teilt die Folge, teilt sie in euren sozialen Medien und so weiter. All das hilft uns tatsächlich einfach, um eine gewisse Reichweite auch nun mal zu bekommen und dass die Hörerschaft wächst. Ja, und wer vielleicht gerade in der Situation ist, verbeamtet zu werden, da hineinzurutschen oder sich mit der Thematik zumindest befassen muss, möchte, den stehen wir natürlich auch gerne unterstützend zur Seite. Und ja, euch da draußen gute Zeit, einen mittlerweile wunderschönen Sommer. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge hier wieder im Podcast bei eurer Wahl. Und wie immer gilt natürlich, bleibt sicher und klug informiert.
Das war's für diese Folge vom Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Möchtet ihr mehr zu diesem Thema oder andere Themen erfahren? Dann schaut auf unsere Website, auf unsere Social Media Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, bucht euch einen kostenlosen Ersttermin oder sprecht direkt mit eurem persönlichen Berater. Alle Infos zur Folge und weitere Details zu uns findet ihr in den Shownotes sowie in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Bleibt gesund und verschwendet weder euer Geld noch eure kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!